Sachsen geht neue Wege, so zumindest der glorreiche Plan der Minderheitskoalition in Sachsen, die nun einen Entwurf für einen sogenannten Konsultationsmechanismus vorgelegt hat. Ein großes Wort, doch was verbirgt sich eigentlich dahinter? Und wie sieht Regieren in einer Minderheitskoalition eigentlich so aus? Dazu heute mehr im Podcast Zwischenrufe, dem Politikpodcast aus Sachsen.
Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse?
Haben Sie eigentlich mal bedacht,
selbst in Sachsen,
schon alleine diese bodenlose Frechheit,
das ist doch aber nicht der Maßstab.
Ja, da bin ich ja gespannt.
Ja, hallo und herzlich willkommen, auch von mir in diesem Jahr. Mich habt ihr dieses Jahr noch nicht gehört, aber ich habe schon in die letzte Folge reingehört. Es war ja sehr spannend mit Konstantin Meyer. Und es ist viel los in Deutschland. Ich habe das aus dem Urlaub einigermaßen beobachtet. Ich habe mir die Bundestagsdebatte angeguckt und würde gerne heute mit dir über die eventuelle Erschöpfung des deutschen Konservatismus, kein neues Thema, aber ein aktuelles, sprechen. Und auch über ein Thema aus Sachsen. Also heute breit aufgestellt in Föderalismus und Bundespolitik. Und zwar über den sogenannten Konsultationsmechanismus, dazu aber später mehr. Ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal zum Konservatismus.
Fängt ja beides mit K an.
Genau, und der CDU.
Weil das K-Woche. Der war schlecht, okay.
Zur Chronologie, es gab einen Entschließungsantrag Ende Januar. Es gab eine Abstimmung über das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz am 2. Februar und am Sonntag, dem 9. Februar, gab es dann auch noch das Kanzlerduell zwischen Scholz und Merz. Und generell stellen sich, glaube ich, viele Menschen in diesem Land die Frage, was ist eigentlich mit der CDU los? Rutscht sie denn jetzt einfach nur nach rechts? Ist das gefährlich? Ist das risikoreich? Ist das eine Strategie? Oder was sollen wir eigentlich damit tun? Und ich habe einige Fragen mitgebracht zu den Geschehnissen der letzten Woche, also aus dem Bundestag und auch zur generellen Struktur der CDU. Und wir haben ja sowohl über die Wehrhaftigkeit der Demokratie schon geredet, wie wehrhaft ist die Demokratie denn und was müssen wir eigentlich befürchten. Wir haben auch mit Thomas Biebricher letztes Jahr schon sehr viel darüber geredet, wie der Konservatismus vielleicht auch international in der Krise steckt oder erschöpft ist, inwiefern die Grünen eigentlich eine konservative Partei sind. Und ich würde aber heute gerne damit anfangen, was deiner Meinung nach der Unterschied oder wie unterscheiden wir denn konservative Parteien überhaupt von den Rechtsaußenparteien wie der AfD, von denen wir uns vermutlich alle einig sind, dass sie eigentlich ausgesprochen verzichtbar sind. Aber brauchen wir konservative Parteien, brauchen wir die CDU?
Oh, das sind jetzt gleich drei Fragen in einer, die gar nicht so einfach zu beantworten sind. Also die Frage, was konservative Parteien von Rechtsaußenparteien unterscheiden, das ist eine Frage des Maßstabs. Irgendwann hat man ja das Sujet der rechtskonservativen Partei erfunden und ich glaube, das zeigt so ein bisschen, wie schwierig dort die Abgrenzung mitunter ist. Ich glaube, dass man grundsätzlich einer klassisch konservativen Partei den Unterschied zu beispielsweise rechtspopulistisch bzw. rechtsextremen Parteien immer zugutehalten muss, dass sie sich als Teil einer demokratischen Gestaltungsoption begreift, die innerhalb eines demokratischen Verfassungsstaates wie in Deutschland versucht, Politik in ihrem Sinne zu gestalten, aber nicht das Ziel hat, das System ins Wanken zu bringen und nicht das Ziel hat, die Spielregeln quasi komplett über den Haufen zu werfen, auf dem unser demokratisches System gebaut ist. Das kann man sicherlich auch anders definieren. Natürlich spielt bei einer konservativen Partei quasi von sich aus dieses Bewahrende noch eine viel, viel größere Rolle als beispielsweise bei den rechtsextremen Parteien. Wir sehen das ja jetzt auch bei diesen ganzen Bereich, den wir jetzt in den USA sehen, also diesen ganz klassischen Konservatismus, den es da nach wie vor gibt, aber auch eben diese Neocons und quasi letztendlich die Trumpisten, die sich selber vielleicht politisch als konservativ bezeichnen würden, aber eher eine ja fast schon hochradikal libertäre Vorstellung haben von staatlichen Aufgaben. Also eigentlich das Gegenteil des Konservatismus in sich tragen, nämlich nicht das Bewahrende, sondern quasi eine revolutionäre Veränderung des Staatswesens auch anstreben. Das zeigt, wie schwierig die Trennschärfe dort ist. Deswegen bin ich immer gar kein Freund zu sagen, gibt es da eine Grenze zwischen konservativ und rechts, sondern ist natürlich gibt es in den konservativen Parteien einen rechteren Rand und einen liberaleren und einen vielleicht auch linkeren Rand sogar oder überhaupt Strömungen, genauso wie es konservative Elemente in rechtsextremen Parteien gibt, genauso wie es auch konservative Elemente faktisch in Parteien, die sich selbst eher als Mitte oder links der Mitte verorten würden, genauso gibt. Deswegen halte ich diese Abgrenzung so ein bisschen immer für schwierig, aber ich glaube, die Frage des Inneren und des Äußeren ist hier das Entscheidende, nämlich die Frage, ob eine Partei innerhalb des demokratischen Spektrums versucht, Politik zu gestalten oder eben das Demokratische und oder die Grundsätze unserer freiheitlichen Republik letztendlich zu erledigen. Daran würde ich das festmachen. Das führt zu der spannenden zweiten Frage, ob die CDU noch eine konservative Partei ist. Das ist tatsächlich eine, die ähnlich spannend ist wie die Frage, ob die FDP noch eine liberale Partei ist. Ich glaube, dass man anerkennen muss, dass ganz grundsätzlich auch bei der materiellen Definition quasi, also was ist inhaltlich der konservative Teil der CDU oder was ist überhaupt der Konservatismus, ist ja vollkommen unterschiedliche Strömungen gibt. Wer das nachlesen will, dem sind wirklich die in diesem Form in der Dichte brillanten Werke von Thomas Biebricher insbesondere die geistig-moralische Wende empfohlen, weil er da sehr gut aufstrippt, die unterschiedlichen Strömungen des Konservatismus auch in der Bundesrepublik Deutschland, auch innerhalb der CDU und am Ende, ich glaube sogar in der einen schönen Zuspitzung, was eigentlich Atomkraft mit Konservatismus zu tun hat. Übrigens eine spannende Frage, die uns gerade wieder ereilt bei der Renaissance der Forderungen nach Atomkraftwerken. Und in dem Sinne würde man schon immer noch sagen, dass die CDU im Großen und Ganzen eine sehr konservative Partei ist, weil sie natürlich viel, viel stärker als wir Grüne, als auch immer die FDP oder die SPD auf den Erhalt bestehender Strukturen setzt, auf möglichst wenig Veränderung. Das sieht man ja. Die CDU entwickelt sich ja zunehmend zu einer Art Fortschrittsbremse. Und das ist meines Erachtens ein falsch verstandener konservativer Ansatz, nämlich immer nur das Erreichte verteidigen zu wollen, verlangt auch Veränderung. Die will man offenbar gar nicht, sondern man will die guten alten Zeiten zurück, die es so ja nicht wiedergeben wird, sondern Gesellschaft lebt von Veränderung und Dynamik und konservative Parteien sind eigentlich immer gut beraten, die Veränderung so zu gestalten, dass sie möglichst bewahrend wirkt, aber nie zu verhindern. Und ich habe das Gefühl, dass die deutsche CDU, vor allen Dingen auch die CSU, immer mehr in so ein Schützengraben-Konservatismus gehen. Ja, das muss jetzt alles so bleiben, wie es ist. Der Verbrenner muss bleiben. Die Atomkraft soll bleiben. Die Gesellschaft soll so bleiben, wie sie ist und sich bitte nicht weiter verändern, sondern wir wollen eigentlich die großen Fix- und Haltepunkte der Vergangenheit auch in der Zukunft haben. Das ist ja aber Quatsch. Und deswegen würde ich sagen, ja, die CDU ist natürlich eine konservative Partei. Sie vergisst aber, dass der Konservatismus einen demokratischen Kern hat und dass er einen inhaltlichen Kern haben muss, um den er bewahren will. Und da habe ich jetzt zunehmend das Gefühl, dass man sich zu sehr von der, ja letztendlich auch von dem Trump-Style und auch generell den rechtspopulistisch bis rechtsextrem populistischen Parteien inspirieren lässt, zu sagen, naja, was interessiert uns eigentlich der Wertekern, den wir als Partei vertreten? Hauptsache, wir kriegen irgendwo Wählerstimmen her. Und da wird es dann eng. Und das ist auch, glaube ich, das, warum Friedrich Merz das gemacht hat, was er gemacht hat.
Also die Strategie ist quasi, WählerInnen zurückzuholen und möglichst rechte Positionen als CDU zu vertreten, damit sie der AfD wieder abhanden kommen, damit er sein Versprechen einhält, irgendwann die AfD zu halbieren.
Ich weiß gar nicht, ob das die Strategie am Ende ist, weil das Ganze ist ja auch klar, dass das keinen großen Effekt am Ende momentan zeitigt. Ne? Also es ist ja nicht so, dass die CDU in Deutschland unter Friedrich Merz signifikant an Wählerinnen und Wählern dazugewonnen hat. Und jetzt sagen einige, ja, aber die stehen ja besser da als bei der letzten Bundestagswahl, das ist richtig. Allerdings muss man auch sagen, dass der desaströsen Performance der Ampel quasi folgend das CDU-Ergebnis ja eigentlich viel besser sein müsste. Und das Problem, vor dem, glaube ich, wir gerade die CDU sehen, ist, dass sie in dieselbe Falle tappst wie einen Großteil europäischer konservativer Parteien in den letzten Jahren. Anstatt sich als eine gemäßigte politische Wertekraft der Mitte zu etablieren, als, ne, in dem Sinne einer großen Volkspartei, die sie zweifelsohne auch noch zu großen Teilen ist, auch wenn sie das nicht mehr die Bindungswirkung hat wie vor Jahrzehnten, und dabei quasi selbst aber nie der Versuchung zu erliegen, in das Populistische, in das Rechtspopulistische abzudriften, dass das etwas ist, wo die Verlockung jetzt groß geworden ist und wo man den meines Erachtens fatalen Fehler anderer europäischer konservativer Parteien folgt, die diesen Schritt des Nacheiferns der rechten und rechtspopulistischen Kräfte stets damit bezahlt haben oder übermäßig damit bezahlt haben, dass sie selber ihre Existenzberechtigung eingebüßt haben. Und das ist, wenn man das eigentlich mal näher betrachtet, auch vollkommen logisch. Wo gehen denn dann Wählerinnen und Wähler hin, die der Überzeugung sind, dass sie zwar grundsätzlich eine konservative Partei, und das beantwortet übrigens die dritte Frage von vorhin, für sinnvoll halten und ja, in einem pluralen demokratischen System sollte es auch eine gute konservative Partei geben, bloß eben keine, die rechtsextremen Positionen nacheifert, sondern sich als stabilisierenden Kern versteht. Und dem quasi folgend würde das dazu führen, wenn man den Wählerinnen und Wählern mal quasi anhängt, dass letztendlich diese Frage, wo gehen die denn dann hin, die dafür stehen, damit beantwortet wird, dass die keine politische Heimat mehr finden. Gleichzeitig finden diejenigen, die der Überzeugung sind, dass rechtsextreme Positionen oder zumindest die Interaktion mit diesen opportun ist, plötzlich zwei Märkte. Nämlich einen, der quasi das Original ist und eine Partei, die naja, irgendwie zumindest bereit ist, da Teile zu adaptieren. Und das führt nicht dazu, dass die CDU das klein macht, sondern sie stärkt auf der einen Seite das Original und schwächt auf der anderen Seite die demokratische Resilienz. Und das ist genau der Punkt, weil jetzt Friedrich Merz ja plötzlich Weimar erkannt hat als Chiffre, wo er ja Weimar nur zur Hälfte verstanden hat. Dass Weimar daran gescheitert ist, dass demokratische Parteien nicht mehr miteinander konnten, ist das eine. Dass Weimar am Ende daran gescheitert ist, dass die Konservativen sich zum Steigbügelhalter der Rechtsextremen gemacht haben, ist die andere Wahrheit. Und gerade erleben wir vor allem in der politischen Debatte, dass die Diskussion darüber, ob die CDU gerade Letzteres tut, natürlich überhand nimmt. Und ich kann der CDU immer nur raten, davon Abstand zu nehmen. Sie wird es am Ende, wenn sie diesen Weg weitergehen, einen hohen Preis dafür zahlen. Und das ist meines Erachtens einer, der auch an der Wahlurne eines Tages spürbar sein wird, nämlich dass die Wahrnehmung nicht mehr da sein wird, dass die CDU eine unverbrüchliche demokratische Kraft der Mitte ist, an deren demokratische Integrität man nicht zweifelt. Und da sind wir halt weg von.
Okay, das bedeutet auch, wenn man jetzt die Situation mit Weimar vergleicht, hältst du den Vergleich erstmal für zutreffend überhaupt?
Ich bin ganz generell kein großer Anhänger dieser Weimar-Vergleiche. Allerdings muss man sagen, dass es Parallelen gibt und die sollte man nicht unterschätzen. Ich glaube aber, man darf nie verkennen, dass grundsätzlich die Stabilität unserer heutigen bundesrepublikanischen Demokratie erstmal im Grunde nach eine viel, viel größere ist, da wir nicht nur aus den Fehlern von Weimar auch gelernt haben, sondern da diese Demokratie nun auch schon ein paar Jahrzehnte mehr existiert und quasi eine große Anhängerschaft auch grundsätzlich hat, anders als es die Demokratie in Weimar je oder die Weimarer Republik je hatte. Und ich glaube auch nicht, dass die Gefahr besteht, dass wir am Ende eine Situation haben, die quasi das Ende eines demokratischen Verfassungsstaates bedeutet. Was ich aber schon glaube, und das ist der Punkt, wo die Vergleiche eben doch sehr nahe liegen, ist, dass wir natürlich zwei Parallelen sehen. Das eine ist die zunehmende Radikalisierung im politischen Spektrum. Und das andere ist die Zunahme auch der Überzeugung, dass man politische Ziele auch mit Gewalt durchsetzen kann. Und das erleben wir ja auch. Wir sehen jetzt wieder die Statistiken, Angriffe auf Parteien, auf Politikerinnen und Politiker. Und diesen Triumph der Gewalt, der ist schon etwas, der ja Weimar auch zugrunde gerichtet hat und der natürlich in Teilen Deutschlands momentan auch wieder eine politische Realität ist, wenn eben Menschen Angst haben, sich politisch zu engagieren, weil sie sich bedroht sehen. Und das ist schon etwas, wo ich Sorge habe, dass man die Erkenntnisse, die man aus der Weimarer Republik gezogen hat, hier immer noch nicht verinnerlicht hat, nämlich dass es keinen Platz für die Durchsetzung politischer Ziele mit Gewalt geben kann und dass das tatsächlich etwas ist, was in einer Republik auch viel, viel stärker noch verfolgt, geahndet, bekämpft werden muss, als das bisher der Fall ist.
Okay. So ein bisschen eine zusammenere Frage wäre dann bezüglich dieser Strategie, ob es Wahlkampf oder quasi die Zukunft der Zusammenarbeit der CDU vielleicht mit der AfD ist. Also inwiefern denkst du, gehören all diese Sachen, der Entschließungsantrag, die Abstimmung über das Gesetz, beides, also der Entschließungsantrag hatte ja, es ist ein Antrag, der hat keine tatsächliche Umsetzungsfähigkeit. Das Gesetz wäre wahrscheinlich im Bundesrat gescheitert. Denkst du, es ist eher die Strategie, die sehr risikoreich ist, aber zum Wahlkampf dazugehört? Oder siehst du tatsächlich die Gefahr, dass die CDU demnächst mit der AfD zusammenarbeitet?
Ich sehe die Gefahr bei Letzterem durchaus gegeben und ich glaube auch, dass das übrigens keine kluge Wahlkampfstrategie war, wenn es eine Wahlkampfstrategie war. Weil am Ende hat sich die CDU für einen Weg entschieden, in dem sie nur verlieren konnte. Ich glaube, Friedrich Merz und die führenden Köpfe der deutschen CDU sind in den vergangenen 2 Wochen einfach in eine ziemliche Falle getappt. Die sind in die Falle ihrer eigenen Erzählung getappt. Und diese Erzählung war natürlich, es braucht jetzt eine radikale Migrationswende und ähnliches. Und dann hat genau die AfD das quasi ja auch angekündigt, dass sie möglicherweise dann auch Dinge zur Abstimmung stellen wird. Und dann lässt sich, glaube ich, die CDU zu schnell von vermeintlichen politischen Mehrheiten triggern. Und das ist also auch vermeintlichen Erwartungshaltungen. Ja, es gibt sicherlich eine Mehrheit in der Bundesrepublik, die an bestimmten Stellen auch Verschärfungen in der Asylpolitik fordert. Aber ob das nun in der Radikalität der AfD oder auch selbst das, was die CDU da teilweise mit europarechtswidrigen Forderungen und dergleichen hat, daran kann man zweifeln. Übrigens auch die Umfragen, die es belegen, da muss man mal vorsichtig sein, was da gefragt wird, weil viele kennen auch gar nicht, was da zur Abstimmung gestellt wurde. Und eigentlich hätte man ja sagen können, naja, wir stimmen jetzt das hier nicht ab und beziehungsweise wir werden dann im Zweifel mit der nicht dafür stehen, dass mit der AfD Mehrheiten organisiert werden. Wir müssen das dann nach der Wahl. Das ist ja nun auch Sinn von Wahlkampf zu sagen, was man danach tut, entsprechend an Erklärung zu führen. Stattdessen hat man sich in eine Situation reinmanövriert, in dem man am Ende gar nicht mehr anders konnte aus Sicht der CDU und damit eigentlich nur ein was erreicht hat, nämlich zum einen die eigene Glaubwürdigkeit ruiniert. Die CDU hat das entscheidende Versprechen der Bundesrepublik, dass es keine Mehrheiten mit Rechtsextremen in diesem Land gebildet werden, einfach im Handstreich vom Tisch gewischt. Damit auch, genau, und damit kommen wir zu einem demokratisch-konservativen zurück, nämlich diesem demokratisch-konservatives Versprechen, dass es das nie wieder geben wird, letztendlich gebrochen und damit an Glaubwürdigkeit eingebüßt. Das andere ist, sie hat politisch die Position der AfD als demokratisch umsetzbar dargestellt. Und damit auch all jenen, die sich damit möglicherweise mit dem Gedanken tragen, AfD zu wählen, gezeigt, naja, so falsch ist das ja offenbar nicht, was sie tun. Und das Dritte, sie hat einen strategischen Fehler meines Erachtens gemacht. Das, was dort passiert ist, ist ein Katalysator gewesen, nicht nur für die AfD, sondern möglicherweise auch für die Linke. Und wenn man das jetzt mal strategisch am Ende betrachtet, kann es sein, dass diejenigen, die jetzt gesagt haben, okay, wir brauchen Grüne, SPD, Linke gestärkt, vielleicht die Linke dadurch wieder im Bundestag, dann hat Friedrich Merz wahrscheinlich seine Koalitionsoptionen massiv reduziert, weil sein eigenes Wahlergebnis vielleicht unter den Erwartungen bleibt und weil vor allen Dingen möglicherweise, sollte eine SPD jetzt nur bei 15% rauskommen, es auch mit einer Zweierkoalition ganz schnell essig wird. Und das kann eigentlich strategisch nicht gewollt gewesen sein. Kurzum, ich glaube, man lässt sich in der CDU schon seit längerem viel zu schnell von kurzfristigen vermeintlichen Erfolgen leiten, anstatt eine strategisch große Linie oder eine strategisch große Welle zu reiten, in der man sagt, vielleicht ist nicht jeder Einzelpunkt gerade etwas, was Wahlergebnis fördernd ist, aber in der Gänze ist es im langen Trend ein zumindest Erfolg für die CDU. Und das ist etwas, das macht mir Sorgen, weil genau diese Effekte sehen wir aus den USA ja seit vielen, vielen Jahren. Das ist genau dieser tagesgetriebene Dumpfkonservatismus, in dem jeden Tag irgendwas rausgerödelt wird und irgendwas erzählt wird und am nächsten Tag die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird. Und das ist langfristig für politische Debatten noch schädlich.
Okay. Was bedeutet denn für die Zukunft die Brandmauer noch, auch wenn wir nach Sachsen vielleicht jetzt gehen?
Das wage ich mir jetzt wenig Glaskugel lesen an dieser Stelle. Ich glaube ganz grundsätzlich, dass die hiesige CDU nicht bereit ist, materiell, also in inhaltlichen Fragen mit der AfD zusammenzuarbeiten, bis auf Weiteres. Aber das ist auch vielleicht nur noch eine Frage der Zeit. Und auch vielleicht nur noch eine Frage der Zeit, bis man sagt, naja, aber diese Position muss jetzt hier durchgesetzt werden und wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht. Und das passiert meistens dann, wenn man so lange den Pappkameraden aufbaut und sagt, das muss jetzt kommen und immer noch weiß, man hat trotzdem keine Mehrheit und am Ende sagt, ja, aber wir können jetzt gar nicht mehr anders, als dafür zu sorgen, dass es kommt und das dann in Kauf nimmt. Eben auch mit Stimmen der AfD. Und von daher habe ich da große Sorgen, dass gerade in den ostdeutschen Ländern, wo ehrlicherweise wir auf kommunaler Ebene diese Diskussion über Ausschlüsse von der Zusammenarbeit mit AfD schon längst vom Tisch gewischt haben, da ist das mittlerweile Realität, dass das zum einen von unten wächst, so nach dem Motto, ja, im Kreistag XY arbeiten wir auch gut mit denen zusammen und zugleich eben jetzt von oben das Signal gesetzt wurde, situativ könnt ihr das doch billigend in Kauf nehmen, dass AfD dann euch zur Mehrheit verhilft. Und das ist etwas, was mittelfristig natürlich dann dazu führt, dass die Fragen gestellt werden. Warum versuchen wir es dann nicht mal häufiger? Warum versuchen wir es nicht institutionalisierter? Und genau das ist ja auch der Punkt, weswegen wir bei dem Konsultationsmechanismus so deutlich gesagt haben, es muss von Anfang an klar sein, dass das kein Regieren der AfD durch die Hintertür ist, weil genau diesen Punkt wir immer als Sorge hatten, dass diese Normalisierung, dieses schleichende Gift der Normalisierung des Rechtsextremismus in konservativen Parteien auch hier eines Tages Wirkung entfaltet.
Genau, was ist denn genau dieser Konsultationsmechanismus, der jetzt für Sachsen eingeführt werden soll?
Doch brillant gebaut. Der Konsultationsmechanismus ist der Versuch, ein geordnetes Verfahren zur Mehrheitsbildung einer Minderheitsregierung zu erreichen. Das ist was recht Neues für Sachsen. Es ist jetzt nicht gänzlich neu für die Bundesrepublik und es ist auch inhaltlich gar nicht so neu, aber das Gewese, was da drum gemacht wird, ist jetzt halt ein bisschen größer, weil das ist Innovation angeblich. Ich kann nur sagen, es ist in Ordnung, aber es ist jetzt auch keine Revolution. Der Konsultationsmechanismus soll zukünftig dazu führen, dass die Regierung, hier geht es tatsächlich bei vorrangig um Regierungsentwürfe, bei Gesetzgebungsvorhaben frühzeitig erkennen kann, ob es dafür überhaupt Mehrheiten im Landtag gibt. Das hat zwei Gründe. Zum einen, weil man natürlich als Regierung immer blöd dasteht, wenn Gesetze am Ende nicht kommen, die man vorher angekündigt hat. Und zum anderen, weil man natürlich irgendwie auch diesen 119-seitigen Koalitionsvertrag umsetzen will. Und dafür braucht man ja Partnerinnen und Partner. Und deswegen hat man jetzt ein Verfahren entwickelt, wie frühzeitig diese Entwürfe dem Landtag übermittelt werden, damit die Fraktionen dazu Stellung nehmen können. Und dann will man in der Staatsregierung gucken, ist das jetzt ausreichend dafür, dass es eine Mehrheit für den Gesetzentwurf beispielsweise im Landtag gibt. Und letztendlich ist das der Kern des Konsultationsmechanismus.
Das bedeutet, es soll quasi auch inhaltliches Feedback zu Dingen gegeben werden und dann schaut man, wie groß ist die Übereinstimmung und wer wird vermutlich zustimmen.
Also das liegt jetzt auch dem Landtag vor, das ist eine Vereinbarung zwischen dem Sächsischen Landtag und der Staatsregierung, wie es dann so heißt, über die Unterrichtung des Landtages bei Vorhaben der Landesgesetzgebung auf Initiative der Staatsregierung und Angelegenheiten der Europäischen Union. Und da steht dann halt drin, dass wenn die Staatsregierung beabsichtigt, ein Gesetz einzubringen, dass sie vorher den so einen Referentenentwurf, das ist der erste Entwurf eines Gesetzes, der abgestimmt erstmal im Haus, also im Ministerium abgestimmt wurde, der wurde auch bisher schon in die sogenannten Verbändeanhörung gegeben. Da werden die Träger und Institutionen und Verbände angehört, die mit dem Gesetz regelmäßig befasst sind. Also wenn man jetzt beispielsweise das Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzgesetz novelliert, dann hört man da die Feuerwehrverbände genauso wie den Sächsischen Städte- und Gemeindetag an. Da hört man die Berufsfeuerwehren an und so weiter und guckt, was haben die noch für Rückmeldungen zum Gesetzentwurf. Und da ist jetzt die Planung, dass parallel auch die Fraktionen des Landtages und der fraktionslose Abgeordnete angehört werden. Und die können dann Stellungnahmen schreiben, dass sie sagen, okay, das Gesetz tragen wir zwar grundsätzlich mit, wir hätten die und die Änderungsvorschläge oder eben auch deutlich machen, das Gesetz werden wir in der Form nie mittragen. Und dann läuft das bei der Staatsregierung zusammen, diese ganzen Fraktionsstellungnahmen, und dann muss man gucken, gibt es eine Mehrheit. Und die anderen Fraktionen sehen auch die Stellungnahmen der jeweils anderen Fraktionen. Die Staatsregierung muss dann auch, wenn sie den Gesetzentwurf einreicht, deutlich machen, welche Änderungen zwischen dem Referentenentwurf und dem sogenannten Zuleitungsentwurf, also dem, der dann zum Landtag quasi als offizieller Gesetzentwurf überreicht wird, welche Änderungen sie aufgrund beispielsweise dann solcher Änderungsvorschläge übernommen hat. Das sind von uns eingeforderte und jetzt auch übernommene Transparenzregelungen, die eben verhindern sollen, dass die AfD durch die Hintertür regiert, indem wir dann nämlich auch sehen, wurden da Dinge von der AfD übernommen und in welchem Umfang und dergleichen mehr. Und das ist quasi die Idee, die dahinter steht. Also eigentlich ist es ein umfassendes Anhörungsverfahren und danach legt man sich auf der anderen Elbseite, wie es immer so schön heißt, die Karten, ob man perspektivisch damit rechnen darf und kann, dass das eine Mehrheit kriegt im Haus.
Und dieser Konsultationsmechanismus macht jetzt einfach die Gesetzesverfahren noch länger?
Naja, nur marginal, weil dieses Anhörungsverfahren, das gab es ja bisher schon. Da wurden eben bisher die Fraktionen nicht beteiligt, was auch nicht ganz stimmt. Also teilweise wurden die Referentenentwürfe auch dem Landtag zur Verfügung gestellt. Da hat man bloß eben keine Stellung zugenommen bisher. So, dass das jetzt nicht so furchtbar viel länger dauert. Das kommt dann auf den Aushandlungsprozess an, aber auch das war bisher so, dass zwischen dem Abschluss der Verbändeanhörung und der Zuleitung zum Landtag teilweise Monate vergingen, indem man geguckt hat, was kam an Rückmeldungen. Das musste ja auch innerhalb der Koalitionspartner irgendwie abgestimmt werden. Das wird jetzt nicht viel länger dauern, aber es ist natürlich der springende Punkt, wie geht man da mit den unterschiedlichen Auffassungen zu um? Und das muss ich jetzt tatsächlich einüben. Und das andere ist natürlich, das regelt jetzt hier dieser sogenannte KIV, also Konsultations- und Informationsvereinbarungsteil, der regelt natürlich nur Regierungsentwürfe. Und spannend ist natürlich, das darf ja keine Einbahnstraße sein. Wie wird das dann abgestimmt, dass andere Gesetzentwürfe von anderen Fraktionen möglicherweise auch nicht mehr? Wie geht man mit Änderungsanträgen und parlamentarischen Verfahren um, weil kein Gesetz geht hier so raus, wie es reingekommen ist? Das sind jetzt alles Punkte. Darüber wird gerade noch sehr intensiv gesprochen, über die quasi die zweite Säule dieses Konsultationsmechanismus. Aber die erste steht jetzt.
Und wie findest du diesen Konsultationsmechanismus?
Naja, irgendwie muss man ja, und ich sag mal so, wir haben uns sehr intensiv beteiligt als Grüne, haben auch sehr viele Änderungsvorschläge unterbreitet, die weitgehend auch übernommen wurden. Das zeigt, dass wir da auch gute Punkte offenbar gefunden hatten, die es lohnt auch zu vertiefen, beispielsweise diese Transparenzregelungen, die uns sehr wichtig waren. Und ich kann damit jetzt grundsätzlich was anfangen. Ich habe jetzt eine Vorstellung, wie die Regierung denkt, zu Gesetzentwürfen zu kommen. Aber das ist so, diese Säule sind vielleicht so 25% des Ganzen, worüber wir hier reden. Weil zum Schwure kommt es dann wirklich im Parlament, wenn selbst zu Dingen, die man vielleicht vermeintlich geeint hat, dann doch in der Sachverständigenanhörung noch Änderungsbedarfe kommen, wenn gleichzeitig Verhandlungen losgehen werden, wo es dann heißt, naja gut, dem könnten wir vielleicht beitreten, aber dafür wollen wir das und das, wo auch klar ist, wir als Opposition wollen ja auch mal Mehrheiten für Anträge, für Gesetzentwürfe. Und das ist momentan alles noch nicht so richtig überschaubar, wie das zustande kommt. Immer unter der großen Prämisse des Ausschlusses, dass hier Mehrheiten mit der AfD gebildet werden. Und da bin ich jetzt sehr gespannt. Auf dem Papier kann das funktionieren. Ich glaube aber, dass ähnlich wie bei auch einer Koalition das Ganze stark davon lebt, ob hier es eine Vertrauensebene unter den demokratischen Fraktionen gibt, das miteinander auch offen beraten zu können. Daran habe ich ein bisschen meine Zweifel, weil es gibt so einen Raum in einem Parlament, über den redet man nicht. Der existiert, jeder weiß, dass es das gibt, jeder weiß, was man dort macht, aber man redet nicht drüber. Und das sind die Runden der parlamentarischen Geschäftsführer von allen Fraktionen oder eben quasi deren Vorbereitungssitzung. Und das gilt als ein Agreement, dass man aus diesen Runden nicht redet. Jeder weiß, dass es sie gibt. Jeder weiß, dass dort die Tagesordnung fürs Plenum aufgestellt wird. Die sieht man dann logischerweise auch. Jeder weiß, dass dort Präsidiumsvorlagen vorbesprochen wird. Und jeder weiß, dass dort auch Probleme auf den Tisch gelegt werden, wenn jetzt mal Abgeordnete beispielsweise sagen, die letzte Sitzung, da müssen wir mal über den Umgang beispielsweise der Sitzungsleitung mit ein paar Dingen reden oder so. Und allen ist klar, das, was dann aber wortwörtlich da drin besprochen ist, bleibt dort. Und es ist ganz selten mal zu finden, dass aus Runden der parlamentarischen Geschäftsführer gelabert wird. Anders als aus anderen Gremien, also aus allen anderen Gremien wird regelmäßig gelabert. Da braucht man sich auch nichts vormachen. Da kann ich dreimal geheim an die Tür nageln oder vertraulich oder nicht öffentlich. Wird trotzdem was erzählt. Aber das liegt halt auch daran, dass dort nur 5 Personen oder jetzt 6 Personen plus ein sehr, sehr kleiner Teil Verwaltung sitzt. Und man sich dort auch insoweit vertrauen können muss, dass man, also selbst den anderen Fraktionen, dass das dort bleibt. Und das war jetzt das bei diesem Konsultationsmechanismus, bei den Verhandlungen darüber, die ersten Male so, dass wirklich wortwörtliche Zitate aus der PGF-Runde, wie sie so schön heißt, weitergegeben wurden an die Presse. Und das hat so ein bisschen bei mir die Fragezeichen ausgelöst, weil die gerade in diesem Konsultations- und Informationsverfahren werden die parlamentarischen Geschäftsführer und Geschäftsführer sehr, sehr stark miteinander reden müssen. Und das muss man dann aber auch vertraulich tun. Und ich verstehe immer, dass die Presse interessiert ist, und ich sage dann immer, das Schöne an vertraulichen Runden ist, dass sie vertraulich sind. Aber dieses, das hat mir so das erste Mal gegeben, dass ich das Gefühl habe, dass hier einigen nicht bewusst ist, was ihre Rolle ist und dass das Ganze zu ernst ist, als dass man damit Spielchen spielt. Und das ist so ein bisschen gerade die Sorge, die ich habe, ob dieses Land, ob die Akteure intellektuell und verantwortungsmäßig einem solchen Minderheitsregierungsprozess überhaupt gewachsen sind. Und das wird sich zeigen.
Okay, da könnte man natürlich jetzt gleich die komplette Diskussion darüber anschließen, wie transparent Parlamentsarbeit sein sollte und ob nicht alles davon gleich live übertragen werden sollte.
Es muss Räume geben, in denen man vertraulich redet und in denen man auch vertraulich verhandelt. Das ist das Normalste von der Welt. Das sind übrigens auch nicht die Ausschüsse. Also ich persönlich hätte jetzt auch kein Problem damit, dass teilweise die Diskussion über die Ausschussöffentlichkeit, die verstehe ich total, auch wenn wir Grüne da mittlerweile auch ein bisschen von abgekommen sind, zu sagen, man muss jeden Ausschuss öffentlich machen. Weil am Ende führt das auch nur dazu, dass die Debatten vom Plenum einfach in den Ausschuss vorgezogen werden. Aber das ist eine Debatte, darüber kann man trefflich streiten. Aber es gibt natürlich, es muss Räume geben, in denen man vertraulich miteinander, ich kann doch keine Verhandlung coram publicum führen. Das ist ja auch genau das Problem. Und die meisten, und das ist eine Erfahrung aus 5 Jahren Regierungszusammenarbeit in einem Parlament übrigens. Ich habe ja nie die andere Elbseite live gesehen, im Sinne von, dass ich dort in Verhandlungen irgendwie tiefgründig eingebunden war, außer dort, wo quasi wir institutionell dabei waren. Das ist, glaube ich, einer der Punkte, den man einfach anerkennen muss. Manchmal hängt es auch daran, dass sich da Leute Dinge offen sagen können, bis wohin sie bereit sind zu gehen und bis wohin sie sich vorstellen können, möglicherweise auch mitzugehen, ohne dass das am nächsten Tag in der Zeitung steht. Und wenn das nicht möglich ist, dann schafft man es nie, eine ehrliche Verhandlung zu führen, sondern dann führt man immer eine Verhandlung, die aus dem Grundsatz, ich kann nicht anders, statt aus dem Grundsatz, was ist das Ergebnis, wo wir eigentlich hinwollen, geführt wird. Und das geht jetzt gar nicht um die PGF-Runden, weil da verhandelt man gar nicht so tief Dinge, aber das wird natürlich jetzt Verhandlungsrunden geben, auch in diesem Zusammenhang. Und da wird es halt auch spannend werden, ob ja dieses Gefühl von Verantwortung, dieses Gefühl von Vertrauen, was man dafür braucht, ob wir das hier überhaupt hinkriegen.
Okay. Das bedeutet aber, du hältst es sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene erstmal für jedenfalls realistisch, dass die sogenannte Brandmauer, jedenfalls diese Koalitionszusammenarbeit, nicht stattfinden wird, sondern dass es eher dieser schleichende, gefährliche Übergang ist, den man jetzt in Ansätzen sieht.
Genau, ich glaube, dass es das viel, dieses toxische Gift der Verlockung liegt in der Frage der schleichenden Normalisierung. Und diese schleichende Normalisierung ist das, ja, das, was jetzt schon passiert ist, vor 10 Jahren keiner für denkbar gehalten hat oder noch vor 5 Jahren. Und dass man natürlich so langsam beginnt, sich ranzutasten. Ne? Jetzt ist es ein Antrag oder ein Gesetzentwurf, dann kommt als nächstes möglicherweise dann, dass es doch noch mehr davon werden. Dann ist die nächste Stufe, kann man nicht in Einzelfällen, in politischen Bereichen, gerade in solchen Minderheitskonstellationen, sich möglicherweise tolerieren lassen. Da heißt es immer, oder zumindest jetzt nicht offen, also nicht verbindlich tolerieren, sondern immer mal gelegentlich die Mehrheiten mit der AfD vielleicht doch suchen, dass man sie gleichberechtigt als Partner mit den anderen Fraktionen sieht. Und letztendlich sind das ja Debatten, wo es Blaupausen für gibt. Übrigens gar nicht mal nur im politisch rechtsextremen und rechten Spektrum, sondern so einen Umgang gab es auch beispielsweise ja auch mit den Grünen und den Linken, wo es ja nicht darum ging von einem Tag auf den anderen, dass sie in Koalition drin saßen, sondern da wurde sich auch rangetastet. beispielsweise die erste grüne Regierungskonstellation in Hessen, das war vorher eine Tolerierung. Die sind erst nach einer Tolerierung dann in die Koalition. Und dieser Normalisierungsprozess von neuen Parteien, der ist erstmal grundsätzlich immer da. Und jetzt liegt er hier noch in der Gefahr, dass er bei einer rechtsextremen Partei natürlich in diesem natürlich mit viel, viel mehr Problemen für unsere Demokratie behaftet ist, aber gleichzeitig der Mechanismus möglicherweise der gleiche ist und sogar noch viel schneller geht. Und da habe ich Sorge, dass eben irgendwann gesagt wird, naja, aber wenn sie jetzt zumindest keine Regierungsämter kriegen, dann ist das ja okay und dann kriegen sie ja gar keine exekutive Macht und so. Also diese Gleichsetzung, die ist, glaube ich, das, was am Ende das Gefährliche ist und der nähern wir uns an. Aber ich glaube, vorerst heißt das, dass es natürlich keine Koalition, ich glaube auch keine Tolerierung oder sowas geben wird, aber das ist der Status quo jetzt und keiner weiß, was der Status quo in 3, 4 Jahren ist. Das mal reitet mir Sorge, weil das ist der Punkt, es geht mir gar nicht um irgendwelche Diskussionen über Brandmauern als solches, sondern es geht um die Frage, kann man dieser CDU ihrem Versprechen noch trauen, wenn sie das Versprechen eigentlich schon gebrochen hat?
Okay.
Und gibt es nicht irgendwann den Punkt, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich vollkommen ungeniert?
Ja, das hoffen wir natürlich nicht, dass es dahin geht, aber es ist gut, diese Gefahren zu benennen und meine letzte Frage wäre vielleicht, auch dem Kanzlerduell geschuldet. Inwiefern denkst du denn, dass es zurzeit sowohl im Wahlkampf, aber auch generell, vor allem in einer CDU, natürlich auch in anderen Parteien, aber in anderen Parteien sehe ich die Frage nicht so stark, um Inhalte geht? Weil es ist ja eines der größten Argumente, was Merz zurzeit bringt, dass es ihnen ja um Inhalte geht. Und wenn die Inhalte stimmen, dann ist egal, woher die Stimmen kommen. Ja. Geht es der CDU im Inneren, hat diese konservative oder nicht konservative CDU genügend Inhalte, um das auch selber zu setzen? Oder müssen sie sich möglicherweise zwecks weniger Inhalte einfach dieser AfD-Narrative bedienen?
Das ist ganz spannend, weil diese Frage ja eine ganz alte ist. Nämlich, ist die CDU nicht mittlerweile auch inhaltlich vollkommen selbst entkernt? Und diese Frage ist gestellt worden, so vor allen Dingen so ab dem Jahr 2000, ja, so 15, 16 kam die viel, viel stärker, so in den letzten beiden Amtsperioden Angela Merkel. Und alle dachten, oder viele dachten, naja, der CDU hilft der Gang in die Opposition vielleicht auch bei der inhaltlichen Neudefinition, dass sie jetzt endlich mal aus diesem reinen Machterhaltungsmechanismus, wo man ja unter Angela Merkel viele Dinge über den Haufen geworfen hatte, die bei Konservativen als quasi, ja letztendlich als heilig galten, die Wehrpflicht abgeschafft hat, ne? Auch viele gesellschaftliche Entwicklungen mitgemacht hat, die CDU immer bekämpft hat, Mindestlohn und ähnliches, dass es da hieß, naja, vielleicht sind diese 4 Jahre auch eine Zeit inhaltlicher Neuaufstellung. Und das ist ganz interessant, weil die CDU hat ja einen solchen Prozess auch gemacht. Die hat ja versucht, sowohl ihren Wertekern neu zu definieren. Da haben sie ja sich ihren großen konservativen Vordenker mit Herrn Rödder geholt, der ja dann unrühmlich da ausgeschieden ist aus einer Kommission, die angeblich schon fertig war mit Denken. Aber so richtig auch nicht die Neudefinition des Cs oder der wollte ja das C aus der CDU streichen, also die Neudefinition des Konservatismus hingekriegt hat. Und man hat ja auch einen umfassenden Grundsatzprogrammprozess aufgesetzt, aber so richtig hat jetzt im Wahlkampf keiner das Gefühl, dass da inhaltlich was Neues gekommen ist. Und die Verlockung, mit bloßem Populismus an die Macht wiederzukommen, scheint größer zu sein in der CDU als der langfristige Weg über tiefgründige, inhaltliche Kernerzählungen. Und damit wird die Folge sein, dass die intellektuelle Selbstentkernung der CDU sich auch in den nächsten Jahren fortsetzen könnte, auch unter einer möglichen Kanzlerschaft von wem auch immer in der CDU, Friedrich Merz vielleicht auch nicht, sich fortsetzen wird und am Ende das Ganze einen tatsächlich sehr nah an diesen Politikstil der Republikaner rangeht in den USA, die ja eigentlich auch keine Inhalte im engeren Sinne mehr haben, außer so ein paar Schlagwortkonservative, ja, Polemiken oder Schlagwort konservative Proklamationen bereithält, die am Ende
aber vollkommen beliebig ausdefinierbar sind und am Ende es nur darum geht, den politischen Gegner möglichst zu schaden, zu beschimpfen und ihnen Stimmen abzunehmen, aber selber gar nicht mehr zu begreifen, wofür man eigentlich angetreten ist. Und das wird spannend, übrigens auch, was eine CDU nach der Wahl in möglichen Koalitionsverhandlungen mit wem auch immer versucht, tatsächlich an Inhalten zu definieren.
Man könnte natürlich dann wiederum sagen, oder vermutlich würden das CDU-Menschen sagen, die das jetzt vertreten, dass man dieser Entwicklung von Merkel, die ja angeblich die CDU in die Mitte geführt hat, wieder in eine rechtere Richtung inhaltlich
rücken
möchte.
Ja, bloß ist die entscheidende Frage, tut das der CDU gut? Und die dürfen halt immer nicht vergessen, es gibt genügend Menschen, die haben die CDU wegen Angela Merkel und nicht trotz Angela Merkel gewählt. Und die stehen jetzt vor der Frage, ob sie die CDU trotz Merz und nicht wegen Merz wählen.
Oder ob sie dann weiter in die linken Parteien rutschen und euch wählen.
Das wird sich zeigen, aber mit Blick auf das Duell vom Sonntag gibt es ja schon den schönen Satz, der Gewinner war derjenige, der nicht dabei war. Robert Habeck. So, weil gut, da konntest du nur gewinnen bei dem, was sie sich da erzählt haben, wenn du nicht dabei warst. Nun gut, das wird sich zeigen. Am 23.02. sind wir dann schlau.
Korrekt. Wir nehmen das einfach als Abschluss. Ihr könnt in den nächsten Tagen uns noch alle Fragen schicken, die ihr bezüglich der Bundestagswahl habt, weil es wird nächste Woche ganz ungewöhnlich im Wochenrhythmus jetzt noch eine Folge zur Bundestagswahl geben. Und wenn ihr da inhaltliche oder andere Fragen habt, schickt sie uns gerne. Wir werden sie besprechen.
Dann bis dahin.
Bis nächste Woche. Tschüss.